Ist es denn glücklich, dass die BAK so eine Seniorenorganisation ist, die Boomer vertreten will?
Ich sag mal so, wenn Sie ein schöneres Wort für BAKSO haben, nehme ich das natürlich gerne. Niemand findet das jetzt so.
Ich hab was.
Haben Sie was? Sagen Sie mal.
Ich hab, warte mal. BAPSO. BAPSO? Arbeitsgemeinschaft der Babyboomer und Seniorenorganisation.
Das ist jetzt ein bisschen sehr lang. Ich bin immer dafür, kurze Begriffe zu holen. Deshalb verwende ich auch das mit der BAKSO vergleichsweise gerne, jedenfalls besser, als es jedes Mal ganz aufzuzählen.
Hallo, ich bin Stefan. Willkommen zum Podcast für Babyboomer Best Ager oder schlicht alle, die über 55 Jahre alt sind. Das ist in dieser Folge besonders relevant, denn diesmal geht es um die Frage, was ändert sich durch Boomer in der BAKSO? Die BAKSO kennen Sie nicht. Das müssen wir gleich ändern. Die Abkürzung steht für Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Die BAKSO vertritt die Interessen von Menschen ab 55 Jahren, also wahrscheinlich auch deine oder ihre. Falls jetzt einige stutzen und vielleicht überlegen, inwiefern Babyboomer und eine Seniorenorganisation zusammenpassen, was und wie da zusammengeht, dann sollten Sie weiter zuhören. Auch das werden wir besprechen in dieser Episode. Meine Gesprächspartnerin ist nämlich die Vorsitzende der BAKSO, Regina Görner. Frau Görner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, gerne.
Frau Görner, ich versuche mal, die wichtigsten Stationen Ihres beruflichen Lebens vorzustellen, damit
kann Leute
Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. 1950 in Trier geboren, kurz danach in die CDU angetreten.
Jedenfalls zu einer Zeit, in der das nicht so ganz populär war.
In den 80er Jahren, enge Mitarbeiterin von Rita Süssmuth. In den 90ern geschäftsführendes Mitglied im DGB-Vorstand, Anfang der 2000er Ministerin im Saarland. Anschließend bis 2011 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, von der IG Metall 2015 in die BAKSO entsandt, seit 2021 deren Vorsitzende. Und immer schon für eine üppige Haarpracht bekannt, eine Löwenmähne quasi, männliches Pendant von Paul Breitner, der zufällig fast genauso alt ist wie Sie. Haben Sie den mal getroffen?
Nein, obwohl ich mich nicht ein bisschen auch für Fußball interessiere, aber bei der... Meine Fan-Ambitionen in diesem Bereich halten sich jetzt.
Ja, jetzt haben wir kein Bild zum Ton, aber die wichtige Frage will ich jetzt doch mal zuerst klären. Ist Ihre Frisur die Dauerempfehlung Ihrer Friseure oder Ausdruck einer Lebenszeitung?
Der ist einfach ein Ausdruck der Tatsache, dass meine Haare so sind, wie sie sind. In den Zeiten, als man Föhnfrisuren so besonders attraktiv fand, also bei mir so die 20er, habe ich versucht, in ziemlicher Mühe morgen für morgen meine Locken wieder glatt zu föhnen, was im Allgemeinen keinen besonders guten Erfolg hatte. So, die sind halt so.
Ist Ihr Markenzeichen auch. Zurück zu Ihrer Biografie. Welche der vielen beeindruckenden Lebens- und Karrierestationen hat Sie denn am meisten geprägt?
In all diesen Phasen gab es irgendwie Menschen, die mich sehr geprägt haben. Und also Rita Süssmuth gehört bestimmt zu denen, die ganz besonderen Einfluss gehabt haben. Jedenfalls, weil ich bei ihr eigentlich alles miteinander kombinieren konnte. Also das breite Ministerium, was sie hatte, und dann hinterher auch das Bundestagspräsidium, in dem ich auch noch ein Jahr mit war. Das waren natürlich Erfahrungsschätze, von denen ich bis auf den heutigen Tag profitiere. Und Seniorenpolitik gehört übrigens auch mit dazu. Das Ministerium hat ja damals unter ihrer Leitung das erste Mal überhaupt eine Abteilung für Seniorenpolitik gemacht und das auch in den Namen.
Spannend. Gemacht. Insofern schließt sich so ein Stück weit fast ein Kreis oder ergibt sich daraus eine Linie.
Ja, also ich merke so, dass jetzt, ich war gerade vor kurzem in Baden-Württemberg, da hat der Landesseniorenrat sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert, was zeigt, die Seniorenarbeit ist noch gar nicht so alt. Das ist eigentlich eine ziemlich neuere Entwicklung. Und die hat natürlich was zu tun mit der immer stärkeren Bewusstwerdung der Menschen, wie stark Diskriminierung eine Rolle spielt im Leben.
Aber lassen Sie uns mal in die Gegenwart springen, in die Gegenwart der BAKSO. Wie viele Menschen vertreten Sie da eigentlich?
Also abgesehen davon, dass wir es nicht richtig wissen, wir vertreten zunächst mal auch keine Menschen, sondern Organisationen. Also alle Verbände, die sich in irgendeiner Weise in Deutschland mit dem Altern oder alten Menschen beschäftigen, auch wissenschaftliche Institutionen.
Erzählen Sie mal ein paar auf.
Ach, das geht von VDK bis bis zur gewerkschaftlichen Seniorenorganisation, politisch.
Arbeiterwohlfahrt,
Die Arbeiter Wohlfahrt gehört
Organisation.
auch dazu.
Also über
Also
120 habe ich
ja, über
gelesen.
120 verschiedene Organisationen. Da sind auch ganz kleine drunter, wie beispielsweise die japanischen Seniorinnen und Senioren in Deutschland. Die haben nur ein paar wenige hundert Mitglieder, aber die sind auch bundesweit organisiert und dann können sie bei uns Mitglied werden.
Sie sind damit als Dachverband, sage ich ja mal,
Ja.
vergleichbar wie der BDI, der Bund der deutschen Industrie, oder BDA, Bund der deutschen Arbeitgeber. Die sind ja auch nur Dachverband für ganz viele
Ja, wobei
Mitgliedsorganisationen.
wir einen Unterschied haben.
Aha.
Wir haben keine Konkurrenz unter den Dachorganisationen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist mir anfangs auch nicht so aufgefallen. Aber die Organisationen, die bei uns Mitglied sind, sind hier mit dem Wunsch, dass wir sprechfähig werden als ältere Generation, dass wir tatsächlich uns auch einigen können. Meistens ist die Situation eine andere, dass man sie die Einzelnen einfangen muss, um überhaupt irgendwie eine gemeinsame Stellungnahme hinzukriegen. Jetzt spüre ich sehr stark, dass von allen Seiten der Wunsch da ist, dass wir hörbar werden.
Für mich war es eine Riesenüberraschung, als ich den ersten Kontakt mit der BAGSU hatte. Die ist übrigens in Bonn. Wir sitzen in einem ihrer Büros. Vielleicht hört man auch gerade im Hintergrund Polizeisirene. Wir sind nicht weit vom Hauptbahnhof weg. Da hat mir eine Kollegin von Ihnen gesagt, also ich fragte, wen vertreten Sie eigentlich? Ab welchem Alter vertreten Sie eigentlich Menschen? Und da sagte, ja, so ab 55. Und ja, da wollte ich jetzt mal fragen. Also, haben Sie irgendwann die Zielgruppe ausgeweitet? Oder hier kommt es.
Wir haben die nicht ausgeweitet. Die Lebensverhältnisse haben sich halt verändert. Der frühere Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen, das hat sich ja eigentlich erst in den 90er Jahren so richtig entwickelt, vielleicht auch schon in den 80ern. Aber seit dieser Zeit ist sozusagen die alte Altersgrenze von 65, die man mal hatte, die ist ja nicht mehr realistisch, einfach was die Lebensverhältnisse der Menschen betrifft. Und der Einschnitt ist nicht, dass die Leute 65 werden, sondern dass sie aus der Erwerbstätigkeit ausscheiden und dann eine ganz neue Lebensphase für sie
Okay.
beginnt. Und auch wenn die erst mit 70 losginge oder sonst zu einem anderen Zeitpunkt, dann wäre das sozusagen ein Schritt in eine ganz andere Lebensweise. Und die hat ganz neue Probleme, die man früher nicht hatte, vielleicht auch alte nicht mehr. Und deshalb ist es schon durchaus nachvollziehbar, dass Menschen, die mit diesem Tatbestand konfrontiert sind, dann auch sagen, ich möchte, dass meine Belange wahrgenommen werden.
Also ich verstehe jetzt, dass Sie durch die Vorruhestandspolitik, die ja lange Jahre praktiziert wurde, wo man mit Mitte 50 mit einer satten Abfindung gehen durfte oder
Wenn man in einem
musste.
richtigen Unternehmen war, ja.
Ja, genau.
Es ist ja auch, aber
Genau.
das ist typisch jetzt für die ganze Generation oder die Generationen, um die es da geht. Das ist alles ungeheuer vielfältig geworden. Also die alten Klischees, was bedeutet es denn, alt zu sein? Die sind ja längst überholt. Das sind sehr unterschiedliche Lebensbedingungen, die Menschen haben und auch zum Teil unterschiedliche Forderungen, Interessen, die sie haben.
Ich will jetzt nochmal zurückkommen auf die Boomer,
Ja.
Babyboomer. Das sind ja vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen die Jahrgänge ab 1955 bis
Ja.
69. Das heißt, die Jüngsten fallen, also ja, die fallen eigentlich alle unter die gerade jetzt von Ihnen so benannte Zielgruppe. Erlebt die BAGSU, sage ich mal, durch die schiere Größenordnung der Boomer jetzt auch einen Mitglieder- und Bedeutungszuwachs?
Also der Mitgliederzuwachs, den haben wir ja nur dann, wenn weitere Verbände eintreten. Also das haben wir in den letzten Jahren auch gehabt. Es kommen immer mehr Verbände zu uns.
Oder wenn immer mehr Menschen in die Verbände eintreten, die es schon gibt.
Ja gut, das ist natürlich auch eine Veränderung. Und haben wir eigentlich den Eindruck, dass diese Generation der Boomer, die haben immer die Situation gehabt, und zwar seit Kindergarten oder Schulzeiten, dass sie sich irgendwie mit relativ viel Konkurrenz herumschlagen mussten. Unter anderem führt das dazu, dass das eine Generation ist, die ihre eigenen Interessen eigentlich auch ganz gut vertreten kann und auch immer vertreten hat schon.
Und
Das ist eine
zwar,
andere Form,
Sie meinen jetzt individuell und nicht
individuell,
verbandlich organisiert. Das heißt, Sie
verbandlich
erleben jetzt
organisiert.
nicht den Zulauf durch das
Ist,
Wohnen.
nee, das kann man so nicht sagen. Aber es sind Leute, die haben an ihre Interessensvertretung ganz andere Erwartungen.
Was erwarten denn diese
Also erstens mal, die lassen sich nicht mehr
Menschen von
irgendwo
Ihnen?
hin einfach in die Schublade schieben. Das ist beispielsweise was ich als doch sehr unterschiedlich feststelle, zum Beispiel zu Menschen, die in den 30er, 40er Jahren geboren sind. Also man will schon sozusagen seinen eigenen Weg gehen und sich nicht vorschreiben lassen, was denn in diesem Alter gut und richtig ist, wo es sich
Was bedeutet
durchschlägt.
das denn für Ihre Arbeit als Interessenvertretung dieser Menschen?
Also ich merke das bei vielen Diskussionen so. Also das ist nicht mehr einfach, dass da jemand nur ergriffen zuhört, weil die BAGSE-Vorsitzende irgendwas sagt, sondern das ist schon ein Austausch auf Augenhöhe. Das schätze ich natürlich auch, dafür bin ich ja selbst so ein Halbboomer. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass in den 60er, 70er Jahren natürlich die groß geworden sind mit einer wirklichen gesellschaftlichen Umwälzung, die einfach hieß, der Einzelne zählt, der Einzelne soll sich einbringen in der Demokratie. Was machen die auch? Und das heißt, da kann man auch, kriegt man nicht nur Applaus, sondern im Zweifel auch sehr kritische Auseinandersetzung. Da ist aber gar nichts gegen einzuwenden.
Und wenn, also das ist jetzt, ich sag mal, so ein Gesprächs-, Kommunikations-, Umgangs-Lebensspiel, aber was heißt denn das jetzt politisch für Sie? Also wie wollen die vertreten werden?
Also, sie wollen vor allen Dingen sichtbarer vertreten werden. Das merke ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin, dass man sagt, ha, man müsste die BAGSO eigentlich viel häufiger in die Schlagzeilen haben und solche
Ja,
Dinge.
finde ich auch.
Das versuchen wir ja auch, was aber auch nicht so ganz einfach ist in einer Gesellschaft, in der das natürlich alle tun. Und da wir nichtsdestoweniger nach wie vor ja Klischees haben über Alte, müssen wir natürlich auch gegen dieses Klischee, das heißt, ja, die Alten sind sowieso außen vor, das ist jetzt, die haben ihre Zeit gehabt, die haben ihre Einflussmöglichkeiten gehabt und jetzt kommen andere. Gegen dieses Klischee müssen wir natürlich beständig angehen.
Lassen Sie mich noch ein Stück weit den Fokus verlagern auf die jungen
Ja.
Babyboomer, die ja noch im Arbeitsleben drinstecken.
Ja,
Das sind ja noch
können wir auch.
Millionen Boomer, wie gesagt, im Arbeitsleben.
Ja.
Was sagen Sie als ja, leidenschaftliche Gewerkschafterin, Vertreterin der Interessen der Babyboomer jetzt zum
Ja.
Stichwort Beschäftigungschancen für Menschen ab 55?
Die Frau Attermann, die Bundesbeauftragte für Diskriminierungsschutz, die hat ja eine Studie gemacht vor knapp 2 Jahren, in dem
Dezentrale
was ganz
Verhaltensweisen.
Interessantes rausgekommen ist. Altersdiskriminierung ist ein Problem, das die älteren Erwerbstätigen am meisten fühlen. Nicht die, die schon wirklich als alt gelten und auch nicht die ganz Jungen. Die sagen zwar auch gelegentlich, wir fühlen uns auch benachteiligt, aber richtig betroffen sind gerade diese, ich würde mal sagen, ab 45, so in die 45 bis 65, 70, also oder 67, die fühlen sehr stark, dass sie aufs Abstellgleis schon halt geschoben werden, dass sie beispielsweise bei der Weiterbildung nicht mehr so herangezogen werden wie
Aber
jüngere
Sie
Kolleginnen und Kollegen.
beschreiben jetzt
Ja,
etwas, was
ja.
ich Ihnen vielfach bestätigen kann. Und
Ja,
das werden nicht nur
ja.
ich, das tun ja viele.
Ja.
Was heißt denn das für Ihre Interessenvertretung?
Na, das heißt vor allen Dingen, dass wir auch in der Gesellschaft darüber reden müssen, wie wir eigentlich mit Zeiten der Erwerbstätigkeit, mit Zeiten von Ehrenamtlichkeit, mit Zeiten von Bildung und so weiter überhaupt generell in der Gesellschaft umgehen. Das ist nämlich sehr merkwürdig. Also ich habe mein Leben lang ja beispielsweise Bildungspolitik gemacht, vor allen Dingen für die Gewerkschaften. Und es hat immerhin bis nach meinem 65. Lebensjahr gedauert, als ich nämlich bei der BAGSO anfing, dass mir aufgefallen ist, dass wenn wir über lebenslanges Lernen reden zum Beispiel, das ist in unser aller Vorstellung, ist das mit dem Eintritt in den Altersruhestand zu Ende. Aber wenn ein Drittel der Lebenszeit auf diese Zeit fällt, kann man doch nicht mehr sagen, da braucht man nichts mehr lernen.
Ich will
Ne?
unbedingt noch an dieser Stelle mit Ihnen
Ja?
weiterreden, aber vorher noch
Ja,
zurückspringen,
gut, ich
nämlich
will auch.
für diejenigen, die arbeiten. Es gibt ja das AGG, Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Haben Sie den Eindruck, dass es wirkt? Was kann eine Interessenvertretung der 55-Jährigen, die noch im Erwerbsleben sind, tun?
Also erstens mal auf das Thema aufmerksam machen, das ist eine Sache. Ich versuche es ja hier jetzt ein bisschen. Das Zweite ist, dass wir natürlich die auch mit Menschen über ihre Erfahrungen in dieser Situation reden, dass wir versuchen, ihre Erfahrungen jetzt auch in unsere Stellungnahmen einzubeziehen beispielsweise. Also dass wir nicht sagen, tut mir leid, ihr seid noch keine 55, deshalb gehört ihr nicht zu unserer Klientel, so ungefähr. Das wäre natürlich töricht. Also diese Frage, wie verteilen wir eigentlich Erwerbsarbeit, ehrenamtliche Arbeit, Bildungszeit oder auch einfach Freizeit in unserem Leben? Das ist mir eigentlich in allen Altersgruppen irgendwie ein unterrepräsentiertes Thema.
Darf ich nochmal aufs AGG
Ja.
zurückkommen? Halten Sie das für gelungen oder würden Sie da nachschärfen wollen?
Wenn man gegen Jahrhunderte, zum Teil Jahrhunderte alte Klischees anwählt, dann kann man im Allgemeinen mit der Veränderung von ein paar Begriffen im Grundgesetz die Welt nicht neu erschaffen. Das ist meine Erfahrung aus ganz vielen unterschiedlichen Diskriminierungszusammenhängen. Und von den Frauen kann man es ja genauso gut sagen. Das habe ich ja alles auch schon mal mitgemacht vor ein paar Jahrzehnten. Also man darf jetzt nicht die Erwartung haben, dass eine einzelne Veränderung beispielsweise in solchen Grundsatzerklärungen wie jetzt der Verfassung oder so sofort die Verhältnisse verändern. Aber
Das
was?
wäre ja nochmal was anderes,
Ja,
ne?
aber
Der Wunsch,
der.
dass sozusagen Alter oder
Ja.
Altersdiskriminierung durch Einschreiben ins Grundgesetz verhindert wird, ist ja nochmal ein größeres Anliegen
Das ist noch
verglichen
ein
mit
Problem,
dem
was wir
pragmatisch
auf
gedachten
Bildung haben,
AGG. Ja.
weil ich der Auffassung bin, dass bestimmte Dinge, die müssen benannt werden. Vor allen Dingen auch, wenn jetzt beispielsweise sagen wir Leute, jetzt sind schon 56 verschiedene Sachverhalte im Grundgesetz benannt, was soll denn jetzt die Alten da auch noch dabei? Dann sage ich, gerade deshalb gehört es da rein, weil wenn es schon so viele Sachverhalte sind und jetzt taucht das Alter da nicht auf, dann frage ich mich natürlich, als jemand, der es von außen sieht, sind die Alten, haben die überhaupt nicht wahrgenommen, worum es hier geht? Diese Klischees, die da immer zugeschrieben werden, die sind einfach nicht mehr fix.
Und das macht eben auch die Interessenvertretung schwieriger,
Natürlich.
weil wir
Ja.
sind ja ausgegangen davon, dass es eines ihrer wichtigen Anliegen ist, Alter im
Ja,
Grundgesetz zu
das
etablieren.
ist richtig.
Jetzt nochmal eine letzte Frage mit Blick auf die im Berufsleben sind. Wir reden ja auch zunehmend oder seit langem, aber zunehmend vom Fachkräftemangel. Wie
Ja.
kann es sein, dass das den Blick auf ältere Arbeitnehmer verändert im Guten?
Ich würde sagen, kann sein, muss aber nicht sein. Also was ich so mitkriege, auch von meinen Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen, ich bin ja, auch wenn ich nicht mehr Vorstandsmitglied bin, aber noch immer noch sehr engagiert da auch, das ist, dass jetzt dann wieder sehr, sehr genau sortiert wird, wen können wir denn brauchen? Wen kriegen wir denn ganz schlecht auf dem Arbeitsmarkt? Und den machen wir vielleicht auch noch ein paar mehr oder weniger sittliche Angebote. Aber davon ist für die Probleme der älteren Beschäftigten zunächst mal noch gar nichts gewonnen. Denn dann muss man beispielsweise auch darüber nachdenken, ob man denn in diese älteren Beschäftigten, die man ja irgendwie halten will oder möglichst lange halten will, was man eigentlich in die investiert. Und das hat mich als Berufsbildungspolitikerin schon seit Jahrzehnten geärgert, dass in diesem Bereich über Jahrzehnte konsequent die Unterrepräsentation von älteren Beschäftigten in der Weiterbildung, in der betrieblichen Weiterbildung, sich überhaupt nicht verändert hat.
Haben Sie den Eindruck, dass sich das jetzt ändern könnte, ja ändern müsste in der Logik des Marktes,
Also
wenn
in der Logik des
Arbeitskräfte
Marktes hätte es
knapp
schon viel
sind?
früher passieren
Ja.
müssen, denn es war auch klar, dass diese älteren Beschäftigten, die bringen natürlich auch ganz bestimmte Kompetenzen mit, über die die Jüngeren nicht verfügen können. Also das Wissen beispielsweise um frühere Produktionsverfahren, wenn irgendwas kommt, was zu einer Reparatur beispielsweise, was schon 20 Jahre gut gehalten hat. Die Jüngeren kennen diese Dinge beispielsweise gar nicht mehr. Da muss man Kolleginnen und Kollegen haben, die auf so etwas noch vernünftig kompetent antworten können. Und das wird eigentlich eher nicht gesehen. Eine richtige Veränderung dahingehend, die Kompetenzen der älteren Menschen anzuerkennen, das ist damit nicht erfolgt gewesen und ich fürchte, dass das selbst von selbst sich und selbst auch jetzt nicht passiert.
Ich will diesen Themenblock mal abschließen mit einer letzten Frage dazu. Als Baxo, was wäre der politische Wunsch, den Sie platzieren wollen müssen, um da was zu ändern?
Eine bessere Personalentwicklung auch für die älteren Beschäftigten. Wenn ich sozusagen, haha, 55 kann ich sowieso nichts mehr von erwarten. Wenn ich so denke, dann gehe ich natürlich mit meinen Ressourcen ausgesprochen schlampig um. Also die Offenheit dafür, sich anzusehen, was sind denn tatsächlich die Kompetenzen? Was sind denn möglicherweise tatsächlich Abbauerscheinungen? Also da höre ich manchmal Sachen, die sind sowas von absurd, dass das erwartet wird, ja. geht doch sowieso alles bei denen jetzt viel langsamer und die bringen das doch gar nicht mehr und so weiter. Also die Erfahrungen sind ganz anders.
Letzte Frage dazu an die Gewerkschafterin. Könnte es sein, dass die Gewerkschaften auch noch ein bisschen mehr dafür tun könnten, um diese Klientel ins Rampenlicht der Arbeitgebenden
Das
zu stellen?
ist nicht, gar keine einfache Frage, sage ich
Ich
dazu.
weiß.
Und das hat was damit zu tun, dass ein Großteil unserer Gewerkschaftsmitglieder, also die sozusagen aus den industriellen Kernbereichen kommen, die allermeisten von denen haben sehr, sehr negative Erfahrungen beispielsweise mit Bildung. Die sind nicht gerne zur Schule gegangen. Und alle unsere Versuche beispielsweise, Tarifverträge abzuschließen, die verpflichtende Zugänge zur Weiterbildung für ältere Kolleginnen und Kollegen gesichert haben, die sind immer so mit so einem, müssen wir das wirklich machen? Wollen Sie uns das wirklich zumuten, so ungefähr? Oder
Was
willst du uns das
heißt das
zumuten?
jetzt für?
Das heißt natürlich, dass wenn es Klischees gibt und die werden immer wieder wiederholt,
Okay.
komme ich sehr schnell in die Situation, dass ich mir das sozusagen selbst auch anziehe.
Verstehe.
Und wenn das dann auch noch heißt, ich soll möglicherweise irgendeine Routine verändern oder sowas, dann ist das immer eine Herausforderung. Und wenn ich sozusagen ununterbrochen erzählt bekommen habe, du bist sowieso mit 50 altes Eisen, da brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Das ist natürlich absolut demotivierend für jede Form von Veränderungsbereitschaft und so weiter.
Aber heißt, da haben die Gewerkschaften auch noch ein Bildungs- und Bewusstseinsbildungsfeld vor sich.
Also ich würde es jetzt weniger bei den Gewerkschaften sehen, weil wir haben es ja lange Zeit versucht. Also ich habe ja selbst in solchen Dingen sehr intensiv mitgewirkt und es hat ja, die IG Metall hat ja hervorragende Tarifabschlüsse gemacht, in denen gerade solche Fragen eine große Bedeutung hatten. Aber was wir gesehen haben im Zusammenhang damit ist, wie schwer sich die Kolleginnen und Kollegen damit tun, das als einen Erfolg, etwas, was ihnen nützt, zu sehen.
Interessant.
Das ist natürlich das, also für so hoch engagierte Bildungspolitiker wie mich ist das irgendwie auch eine Enttäuschung gewesen. Wenn da ist schwer gekämpft worden für solche Tarifergebnisse und dann hört man hinterher, wäre es nicht eigentlich die Aufgabe unserer Gewerkschaft gewesen, dass wir von solchen Ansprüchen verschont geblieben wären?
Okay.
Habe ich mal ganz konkret in einer Veranstaltung
Wow,
gehört.
das ist bitter.
Und das zeigt natürlich, wie tief diese Erwartungshaltung, die von außen an die Kolleginnen und Kollegen herangetragen wird, von denen auch verinnerlicht werden. Und ich kann, also wenn Arbeitgeber sagen, sie hätten ja schon alles getan in diesem Bereich und sie hätten da leider nichts getan, überhaupt nichts bewirkt, dann kann ich nur sagen, ihr habt das Gegenteil von dem getan, was man hätte tun müssen. Beständig das Klischee bestätigt, wir müssen sehen, dass wir die wirklich schnell rauskriegen. Das waren ja geradezu ein Tsunami, der da in den 90er Jahren durch die Betriebe gezogen ist, nach dem Prinzip weg mit den Alten. Wir wollen nur noch 30-Jährige haben. Wobei natürlich einer der wesentlichen Gründe dafür war, dass die 30-Jährigen billiger waren.
Das ist womöglich immer noch so.
Und das ist ja oder nein. Also es ist auch unterschiedlich nach Branchen und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist das, was über so lange Zeit immer wieder eingepaukt wurde, was die Menschen auch erfahren haben. Ne? Also die Zeiten, in denen es beispielsweise diese hohen Personalabbaugeschichten gab, in denen man dann immer gesagt hat, na ja, die Jungen dürfen wir gar nicht gehen lassen, aber die Eltern müssen dann raus. Und mit denen können wir, dann hat man das ja schön geredet damit, dass man sagte, mit denen können wir nichts mehr anfangen. Also wenn das sozusagen immer wiederholt wird, dann holt einen das irgendwann ein. Und da habe ich keinerlei Mitleid mit den Arbeitgebern, aber ich habe Mitleid mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
Das haben Sie jetzt sehr, sehr eindrücklich klar gemacht. Ich würde jetzt gerne nochmal den Fokus wechseln auf Baxo und Boomer zusammen und das, was ich eingangs gesagt habe. Können Sie denn verstehen, wenn der eine oder die andere Baby-Boomerin sich ungern als Senior bezeichnen lässt?
Ich nehme das oft wahr. Also, dass die Leute auch sagen, ach, wir fühlen es doch gar nicht alt. Also, wenn ich gefragt werde, muss ich auch immer erst mit dem Impuls kämpfen, zu sagen, ach, ich habe mich doch ganz gut gehalten oder sowas. Aber das ist natürlich ganz töricht. Natürlich habe ich mich auch verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Und so zu tun, als wäre ich immer noch so wie 50, das ist einfach nicht so. Und ich finde, es ist ein großer Fortschritt, wenn wir lernen, das Spezifische zu sehen, was es in jeder Altersgruppe gibt. Und ich kann heute bestimmte Dinge, die konnte ich damals nicht.
Aber zurück. Wir hatten ja vorher darüber geredet, dass ich über die Jahre dieses Bild, die über 50-Jährigen, die konnten sowieso nicht mehr richtig, manifestiert hat und dann wurden sie halt rausgeschickt. Und jetzt haben wir aber auch ein Bild von Senior. Das sind die mit der grauen Batschkappe und dem beigen Windbluse, die in die Abendsonne gucken. Da
Kennen Sie
finden
von
sich die
denen noch
meisten.
welche? Kennen Sie von denen noch welche in Original? Also ich sage Ihnen, das ist doch längst die
Aber
Wirklichkeit.
ich will,
Ja.
da bin ich ja
Ja.
ganz bei Ihnen und genau das meine ich. Aber die Bilder, das Wort Senior, also wenn Sie Senior reingeben und Rentner in die Google-Bildersuche, sehen Sie immer noch diese
Ich
Bilder.
weiß, ich weiß.
Und deswegen frage ich,
Ja.
ist es denn glücklich, dass die BAK so eine Seniorenorganisation ist, die Boomer vertreten will?
Ich sag mal so, wenn Sie ein schöneres Wort für Baxo haben, nehme ich das natürlich gerne. Niemand findet das jetzt
Ich
sozusagen.
hab was.
Haben Sie was? Sagen Sie mal.
Warte mal. BAPSO,
Baxo?
Bundesarbeitsgemeinschaft der Babyboomer und Seniorenorganisation.
Das ist jetzt ein bisschen sehr lang. Ich bin immer dafür, kurze Begriffe zu holen. Deshalb verwende ich auch das mit der Baxo vergleichsweise gerne, jedenfalls besser, als es jedes Mal ganz aufzuzählen. Aber das.
Aber im Ernst, also gibt es hier einen Ausdruck, der den neuen Alten eher gerecht wird? Also
Also es
Senioren
gibt,
ist doch ein Ding vom
ich sag mal
Gestern.
Folgendes, Senioren ist ja zunächst mal nichts anderes, als dass sozusagen eine Gruppe von Menschen bezeichnet wird, die in aller Regel in der Erwerbstätigkeit nicht mehr ist. Mehr sagt das ja auch nicht aus. Und was man dann aber hat, ich sag mal von 55 bis 105, das ist ja wiederum wahnsinnig unterschiedlich, breit gefächert. Da sind Leute, die körperlich und geistig noch völlig auf der Höhe sind, aber zugleich aus der gleichen Altersgruppe gibt es auch welche, die sind das gar nicht mehr.
Und was machen wir
Und
damit?
ja, zunächst mal den Anspruch stellen, dass jeder von ihnen das Alter leben kann, was für ihn richtig ist.
Okay.
Das ist, glaube ich, der erste und wichtigste Punkt. Also, dass wir diese Vielfalt respektieren, dass wir nicht mehr so tun, als gäbe es ein Muster, was sozusagen für die das richtige Leben ist. Also es gibt inzwischen Horden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit der Frage beschäftigen, was ist denn gutes Altern? Und das Einzige, was man sagen kann, ist sehr verschieden. Und das ist gut so. Und die Offenheit für diese Verschiedenheit deutlich zu machen, das finde ich als allerersten Punkt wichtig. Aber dann heißt das natürlich auch, dass ich einfach die Optionen, die Teilhabemöglichkeiten, die ältere Menschen haben, die müssen sich ganz unterschiedlich darstellen. Ich kann dir jetzt nicht nur einfach sagen, ach, geht doch mal zum Kreisseniorenrat oder so und dann ist das schon alles okay und im Übrigen brauchen wir euch sonst nirgends.
Sehen Sie denn Erfolge beim Etablieren dieses neuen, differenzierten, vielfältigen, facettenreicheren Altersbildes?
Also, ich bin ja Sozialwissenschaftlerin von Haus aus. Ich weiß ja, dass solche Klischees nur mindestens im Generationenabstand wirklich aufzubrechen sind. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass man darüber redet, dass man Leute in Frage stellt, die sozusagen alles über einen Kamm scheren wollen und solche Dinge. Das ist doch wichtig und das anzusprechen ist von ganz zentraler Bedeutung. Deshalb ist uns das auch so wichtig, dass wir über beispielsweise bestimmte gesetzliche Veränderungen reden. Nicht nur, weil wir erwarten, dass übermorgen alles wieder im grünen
Nämlich
Bereich
welche?
ist. Also zum Beispiel die Veränderung im Grundgesetz, die Altersdiskriminierung verbietet. Das ist so ein Punkt. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass das in die Köpfe der Leute kommt. Und solche Vorschriften, das weiß ich ja aus der Frauenpolitik, die wirken vor allen Dingen über Berichtspflichten zum Beispiel. Also wenn nachgewiesen werden muss, was hat sich denn in den letzten 3 Jahren oder 5 Jahren oder was immer verändert in diesem Bereich. Also meine Erfahrung ist, wenn diese Bestimmungen neu sind, da gibt es eine Menge Chefs oder wer immer da betroffen ist, die dann sagen, ach ja, komm, hier machen wir mal irgendwie sowas oder ist nicht so wichtig. Nach dem zweiten Mal stellt man fest, na ja, hätte vielleicht doch ein bisschen mehr sein können, aber achten wir gar nicht drauf. Beim dritten Mal wird es peinlich. Und das ist der Effekt, um den es
Wenn es
geht.
die Beauftragten gibt, ne? Die drauf gucken.
Es sind ja nicht nur die Beauftragten. Wenn es geschriebene Regeln gibt, das ist ein großer Vorteil, kann jeder drauf gucken. Sie können drauf
Okay,
gucken, aber auch alle
gut.
Betroffenen können drauf
So,
gucken.
jetzt machen wir mal ein bisschen Zukunftsforschung. Noch nicht ganz in der Schlussphase, aber wir nähern uns der. Wann wird das so sein in Deutschland?
Wenn ich das sagen könnte, könnte man natürlich noch mehr Druck machen. Nein, das kann man natürlich nicht sagen, das ist das Problem. Weil die Bedingungen, die darf sozusagen die alten Klischees verstärken, die können zu jedem Zeitpunkt wieder massiver werden und weniger massiv werden. Es hängt immer davon ab, dass sich für solche Dinge Menschen einsetzen. Geht kein Weg dran vorbei.
Also das war jetzt verhaltener Optimismus, würde ich mal sagen. Wir sind so kurz vor dem 1. Oktober. Das ist der von der UN ausgerufene Tag des älteren Mitbürgers. Das ist quasi ein Baxo-Feiertag. Wie begehen Sie dieses Jahr?
Wie wir das immer machen. Wir freuen uns, dass es mal eine Chance gibt, dass die Presse nach diesen Themen deutlicher nachfragt, als sie das zu anderen Zeiten tun.
Was gäbe es denn dieses Jahr zu feiern für die Klientel?
Ich sag mal, wenn man solche Feiertage ausruft, heißt das in aller Regel, dass man nicht so viel zu feiern hat, aber dass man wüsste, was man gerne feiern würde. Und ich würde beispielsweise ganz besonders gerne feiern, dass in der deutschen Bevölkerung die Erkenntnis, dass beispielsweise die Digitalisierungsangebote, die im Augenblick für ältere Menschen gemacht werden, zu einem nicht unerheblichen Teil außerordentlich mäßig sind. Und dass beispielsweise Technologien völlig schamlos auf den Markt gebracht werden, die überhaupt nicht mit den Bedingungen der Nutzerinnen und Nutzer rechnen, sondern die einfach irgendwas machen, was irgendwie schick aussieht vielleicht, aber ansonsten überhaupt nicht auf die Bedürfnisse, auf die Situation von Nutzerinnen ausgerichtet ist. Wir stellen fest, dass viele ältere Menschen und ich weiß eben auch Jüngere sich einfach abgehängt fühlen durch diese Technologie. Die finden einfach gar nicht mehr statt.
Klingt so, als gäbe es noch eine Menge Arbeit für die Baxo. Letzte Frage. Der Mensch Regina Görner ist jetzt 74 Jahre alt, also im besten Alter, um amerikanische Präsidentin zu werden. Wie sehen denn Ihre persönlichen Pläne für die nächsten Jahre aus?
Stellen wir jetzt gerade vor, das amerikanische Wahlsystem ist ja sowas von unerquicklich, dass ich dem Himmel danke, dass ich darunter nie habe Politik machen müssen. Also,
Weil zurück zur Frage, was haben Sie denn hier zulande für Pläne?
des Weiteren, also ich habe jetzt, ich trete nochmal an für den Vorstand. Wir haben jetzt in ein paar Wochen Mitgliederversammlung. Und ja, in den 3 Jahren will ich noch was hinkriegen, vor allen Dingen mit der Digitalisierung, dass wir dort eine öffentliche Diskussion darüber bekommen, was ist denn eigentlich Nutzerfreundlichkeit? Also meine Erfahrung ist, dann guckt niemand drauf und was ein Verbraucher von einer ganz bestimmten Anwendung hat, interessiert keinen. Im Zweifel interessiert, was die Werbewirtschaft dazu sagt, aber nicht, was ich als Nutzer sagen kann. Und diese Diskussion auf den Tisch zu legen, dafür zu sorgen, dass es Augenhöhe gibt zwischen Verbrauchern und den Herstellern und den Entwicklern von solchen Technologien. Da habe ich mir noch was vorgenommen.
Das war ja zum Schluss jetzt noch eine richtige Wahlkampfrede. Also ich weiß nicht, wie viele Mitbewerber es gibt bei der Baxo, für den Baxo-Vorsitz. Wir sind ja
Ich habe eben schon
Nachfolger
gesagt,
von.
wir sind sehr darauf gestimmt, dass wir eigentlich möglichst einvernehmliche Entscheidung treffen. Das heißt, es gibt jetzt, glaube ich, nicht so viel Gegenkandidaten.
Ja, dann wünsche ich viel Erfolg für den Rest des Wahlkampfs und vor allen Dingen für Ihr Wirken danach. Ist ja in unser aller Interesse, im Interesse von uns Babyboomern. Danke, alles Gute.
Ich
Sehr viel
grüße Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die, die keine Boomer sind, sehr herzlich und lassen Sie sich nicht kleinreden von niemandem.
großartiges Schlusswort. Danke.
Bitteschön.
Falls Sie diese Episode gut fanden, lassen Sie uns wissen mit einer Nachricht auf info@babyboomer-stories.de oder einer möglichst guten Bewertung bei Apple oder Spotify. Ansonsten, wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, alles Gute. Danke.